LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Research to Go, dem Unternehmenspodcast der LBBW. Auch heute geht es um ein Grundsatzthema, einen Dauerbrenner in der Unternehmenswelt: Internationalisierung. Wie gelingt sie? Wo sind die Fallstricke? Und welche sind überhaupt die Märkte und Standorte der Zukunft? In unserem Studio Herr Heinz Hilger, der leitet bei uns einen Bereich der Large Corporates, das Geschäft mit den ganz großen Unternehmen. Und dazu geholt habe ich wieder Matthias Krieger, unseren Weltökonomen, der sich mit der Weltwirtschaft beschäftigt. Hallo Matthias.
Hallo Bernd, immer schön wieder dabei zu sein.
Ja, und hallo Heinz.
Ja, vielen Dank. Es ist eine große Freude und Ehre, hier dabei zu sein. Auch und insbesondere, weil wir heute über mein absolutes Lieblingsthema reden, nämlich wie wir unsere Bank, die LBW, im internationalen Geschäft noch erfolgreicher machen können.
Ja, und vielen Dank dann für deine Zeit, dass du ein kleines Zeitfenster hast freischieben können. Da schließt sich gleich mal die erste Frage an. Worauf kommt es an im Geschäft mit den ganz großen Unternehmen? Muss man da weltläufig sein?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, als Mitglied in dem Team Large Corporates hilft es natürlich, sich in der Welt zu Hause zu fühlen. Also im wahrsten Sinne des Wortes weltoffen zu sein. Aber wirklich essentiell ist es, die globalen Wirtschaftsströme und deren Einflussfaktoren zu kennen und zu verstehen und daraus die richtigen Konklusionen für unsere Kunden abzuleiten. Das ist deswegen essentiell, weil man nur so auf Augenhöhe mit dem Kunden über deren Herausforderungen sprechen kann und gemeinsam Lösungen zu suchen kann.
Dann ist es ja gut, dass wir in der LBBW auch diese volkswirtschaftliche Expertise haben. Matthias, dich würde ich als erstes dann auch um eine Standortbestimmung bitten. Die großen Player der die USA und China suchen ja auf sehr robuste Art ihren Vorteil. Die Weltwirtschaft wächst eher langsamer, der Welthandel wird gebremst. Wie sind die Perspektiven für die nächsten Jahre?
Ja, aber es sieht gerade aus, also wenn man sich das Welthandelsvolumen mal anschaut, wird man erstaunt feststellen, dass das derzeit gar nicht fällt, sondern es steigt sogar. Hat allerdings wenig zu bedeuten, denn was wir da sehen, sind letztendlich nichts anderes als Neuorientierungen. Das heißt, die Märkte werden ausgetestet, wo kann man Märkte erschließen, wo muss man sich zurücknehmen. Man sieht zum Beispiel, dass man einen starken Anstieg erstmal der Exporte in die USA hatten, kurz vor Einführung der Zölle. Da haben eben die US-Unternehmen ihre Lager aufgefüllt. Das hat zu einem gigantischen Importsog in den USA geführt. Jetzt dreht das Ganze natürlich naturgemäß ziemlich kräftig um, aber wir haben auch Verschiebungen in anderen Handelsströmen. Zum Beispiel hat China versucht, Güter erstmal nach Vietnam zu exportieren, um von dort aus dann die USA zu beliefern, um eben in den Genuss günstigerer Zölle zu kommen. Das haben die USA natürlich schnell wieder unterbunden. Also man sieht, da passiert gerade unheimlich viel und die Märkte und die Weltwirtschaft, die sortiert sich gerade neu. Und dieser Neusortierungs- und Umsortierungsprozess, der wird noch eine ganze Zeit lang anhalten. Das heißt, die aktuellen nominalen Zahlen beim Welthandelsvolumen, die dürfen wir noch nicht so für bare Münze nehmen. Da muss man erst mal schauen, wie sich das dann insgesamt wieder setteln wird. Da wird noch viel passieren, aber wir werden bestimmt eine ganz neue Struktur in den Handelsströmen bekommen. Und natürlich grundsätzlich muss man sagen, Protektionismus und aggressive Zollpolitik, die haben natürlich Verwerfungen letztendlich zur Folge. Denn wir wissen alle, Arbeitsteilung ist wohlfahrtssteigernd. Das heißt, durch Arbeitsteilung wird Produktion effizienter und kostensparender. Wenn man das Ganze jetzt rückabwickelt, wenn man also die Globalisierung der letzten 20 Jahre versucht zurückzudrehen, dann hat man natürlich genau das Gegenteil, genau den gegenteiligen Effekt. Das Ganze wird weniger effizient und es wird teurer. Kleines Beispiel, die Globalisierung der letzten 20 Jahre hat hunderte von Millionen Menschen aus der Armut geholt, ne? Vor allem eben in China, in Indien, in Ostasien. Und jetzt schlagen praktisch die Verlierer dieser Zeit zurück. Ich nenne mal die Arbeiter im Rust Belt in den USA. Die haben natürlich dann darunter gelitten. Die haben Arbeitsplätze verloren. Die gingen teilweise nach China. Und jetzt schlägt das Pendel eben teilweise zurück. Die wählen jetzt eben Trump. Und Trump streut jetzt Sand ins Getriebe. Und Sand im Getriebe hat wachstumsdämpfende Effekte. Und das hat auch der IWF schon in seinen Prognosen schön zum Ausdruck gebracht. Wir haben bei der Weltwirtschaft in den letzten 20 Jahren so ein Durchschnittswachstum gehabt von etwa 3,5%. Der IWF prognostiziert für das nächste Jahr nur noch 3,1% und auch für die Folgejahre nur noch so um die 3%. Also wir verlieren da etwa 0,5% Wachstum pro Jahr, und das sind gigantische Summen, wenn man das auf die Weltwirtschaft runterbricht. Also die Weltwirtschaft und auch gerade arme Staaten, die von der Globalisierung stark profitiert hatten, das jetzt nicht mehr können, sind letztendlich die Leidtragenden dieser Politik.
Okay, also schwierigere Zeiten, wenn die Wirtschaft nicht mehr so schnell wächst, gibt es auch weniger Wachstum für die Exporteure, die trifft das ja dann ganz besonders. Andererseits im Inland bei uns sieht es ja nicht besonders toll aus. Wir kommen gefühlt ja überhaupt nicht mehr aus der Stagnation heraus.
Ja, Deutschland hat ein grundsätzliches Standortproblem, das hatten wir allerdings auch schon vor Trump. Wenn man sich mal die Entwicklung der Industrieproduktion anschaut, die sinkt schon seit Jahren, also schon vor Trump 2.0. Vor allem die energieintensiven Branchen zeigen da deutliche Rückgänge. Was in den USA passiert, also diese US-Zölle, die kamen dann nur noch on top obendrauf. Aber die Probleme sind letztendlich bekannt, die werden täglich in den Zeitungen breitgetreten, jeder hat sie schon gehört. Das sind eben Dinge wie extreme Bürokratie und Regulierung. Wir haben da ja Druck von zwei Seiten. Wir haben einmal die Regulierung von Brüssel und meistens setzt Berlin danach nochmal einen oben drauf. Und damit müssen die Unternehmen irgendwie zurechtkommen. Wir haben andere Probleme, wie zum Beispiel den Fachkräftemangel, der ja nicht nur durch die Demografie bestimmt wird, sondern auch durch die Bildungsmisere, die wir hier im Land haben. Also wir leisten uns ja wirklich Zehntausende von jungen Menschen, die Schule ohne Abschluss verlassen. Bei der knappen Ressource junge Menschen könnten wir uns das eigentlich gar nicht leisten, und trotzdem passiert unheimlich wenig. Wir haben hohe Lohnnebenkosten, wir haben hohe Unternehmenssteuern, wir haben hohe Energiekosten und mittlerweile leider auch einen technologischen Rückstand in einigen Bereichen zu Asien und den USA. Und das sind eben Probleme, die uns eben grundsätzlich belasten. Und da ist Trump eben nur ein Baustein von vielen. Alles wird auf Trump geschoben, das ist natürlich nicht korrekt. Wären wir ansonsten gut aufgestellt, würde uns das kaum oder weniger belasten. Wir würden gut damit zurechtkommen, aber in der Summe wird das Ganze eben zu einem echten Problem für unsere gesamte Wirtschaftsstruktur.
Also wir haben tatsächlich Probleme, die dämpfen unser Wachstum strukturell. So schnell wird es nicht besser werden, wenn überhaupt. Und das heißt, unsere Unternehmen müssen schauen, wo ist Potenzial, wo ist Wachstumspotenzial. Da liegt eben einiges im Ausland, auch wenn da vielleicht auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Heinz, tun deine Kunden das? Schauen die ins Ausland?
Ja, sie tun es. Und sie versuchen sich da entsprechend zu positionieren im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Was meine ich damit? Es gibt langfristige strategische Überlegungen und es gibt kurzfristige taktische Maßnahmen. Matthias hat gerade über das Thema Zölle gesprochen. Als im Frühjahr diesen Jahres dieser sogenannte Liberation Day über die Welt eingebrochen ist und die ganze Welt mit verschiedenen Zöllen für den Handel mit den USA belegt hat, da konnte die Unternehmen tatsächlich nur kurzfristig reagieren, und zwar mit Lageraufbauten, mit Preisanpassungen etc. So einen Produktionsstandort zu verlegen, das ist schon ein mehrjähriger Prozess, und den kann man in so einer unsicheren Datenlage nicht so leichtfertig entscheiden. Und das hat tatsächlich im Umkehrschluss zu einer relativ starken Investitionszurückhaltung geführt. Dieser Knoten, der löst sich jetzt langsam erst.
Also das Prinzip Vorsicht dominiert. Wir Banken sind natürlich auch dafür bekannt, dass wir ja sehr auf das Risiko schauen. Da müssen wir entsprechend auch drauf achten. Wie sind die Unternehmen aufgestellt?
Absolut, da hast du absolut recht. Wir sehen es auch in unseren Risikoeinschätzungen, den sogenannten Risk Ratings. Da schlagen sich die multinationalen Unternehmen deutlich besser als diejenigen Geschäftsmodelle, die wirklich stark auf Deutschland oder Europa fokussiert sind. Also es ist wirklich empirisch gesehen nachweisbar, dass diese Diversifizierung hier hilft. Natürlich muss man im Einzelfall genau hinschauen, für welches Unternehmen, in welcher Branche eignet sich welcher internationale Setup. Und insofern würden wir sagen, insgesamt schlagen sich unsere multinationalen Unternehmen aktuell besser als die deutsch fokussierten. Ne?
Sieht man ja auch ein bisschen an der Börse, die auch deutlich besser läuft als die deutsche Volkswirtschaft. Also Auslandsengagements, ja, aber das ist nicht von vornherein ein Erfolgsrezept. Das kann natürlich auch schief gehen, nicht? Heinz, worauf kommt es drauf an oder wo liegen Fallstricke?
Du hast natürlich absolut recht, das ist kein Garant für Erfolg. Ich denke, man sollte sich über die Spielregeln der Internationalität im Klaren sein, um eben keine Überraschungen zu erleben. Man sollte sich in den Märkten gut auskennen, sich mit den lokalen Gegebenheiten vertraut machen. Es ist außerdem sehr ratsam, sich vorher zu überlegen, warum man glaubt, mit seinem Produktangebot in diesem jeweiligen Markt erfolgreich sein zu können. Also eine wirklich unvoreingenommene Abwägung von Chancen und Risiken, bevor man in einen Markt hineingeht. Interessanterweise betrifft das ja nicht nur unsere Kunden. Auch wir als Unternehmen, als LBBW, stehen ja genau vor der gleichen Fragestellung. Wir stellen uns genau die gleichen Fragen, wenn wir darüber nachdenken, welche Standorte wir außerhalb Deutschlands auf- oder ausbauen wollen.
Also wiederum genaue Analyse. Das fällt auch für Matthias. Standort, Stichwort, worauf kommt es an?
Da kommt es auf die ganz klassischen Rahmenbedingungen natürlich an. Was ist das? Was braucht man, wenn man im Ausland investieren will? Man braucht erstmal einen verlässlichen Rechtsrahmen, muss sich also auf das dortige Justizwesen verlassen können, dass da eben Rechtssicherheit herrscht, zumindest mal ausreichend Rechtssicherheit. Sehr hilfreich ist eine wirtschaftsfreundliche und effiziente Verwaltung. Also nicht jedes Land kann dafür sich in Anspruch nehmen, so gut wie Singapur zu sein, aber so ein bisschen dahin zu schauen, das wäre schon ganz sinnvoll. Wenn die Unternehmen sich da gut aufgehoben fühlen, dann hilft das auch schon sehr bei Investitionsentscheidungen. Das Land sollte vor allem offen sein für Handel. Das betrifft zum Beispiel Zollpolitik oder wenn zum Beispiel Freihandelsabkommen bestehen, immer eine sehr große Erleichterung. Verkehrsgünstig soll es auch liegen, denn wir arbeiten ja global, das heißt, wir haben Zulieferbeziehungen, also gute Verkehrslage, natürlich optimalerweise mit einer Anbindung an die Seewege, ist natürlich optimal. Die Infrastruktur muss stimmen, wir brauchen sichere Energieversorgung, die Logistik muss funktionieren, also Straßen, Schienen, was da eben alles dazugehört. Digitalisierung, ein hoher Digitalisierungsgrad ist auch sehr hilfreich, erleichtert vieles und spart enorm Kosten. Wir brauchen Arbeitskräfte, auch Fachkräfte. Immer ein knappes Thema, also ein Land, das zum Beispiel gut qualifizierte Fachkräfte und mit einer recht jungen Bevölkerungsstruktur hat, ist natürlich ganz klar im Vorteil. Schön ist nur, wenn man eine technologische Affinität im Land hat, das heißt, wenn die Verwaltung und auch überhaupt die gesamte Wirtschaft dort eben technologieaffin aufgestellt ist, erleichtert ebenfalls vieles, ist auch sehr internationalisiert. Wenn Rohstoffe da sind, ist auch noch schön, ist allerdings für die Produktion vielleicht eher zweitrangig, denn wenn man die anderswo besorgen kann, wird man daran seine Produktionsstandort nicht unbedingt klammern. Ja, das ist die eine Seite, also die Produktion und dann ist natürlich auch ganz wichtig der Absatz. Also zum Beispiel ein großer Markt ist natürlich wesentlich interessanter, wenn man in dem Markt auch für diesen Markt produzieren kann. Zum Beispiel in einem Riesenmarkt wie Indien oder China ist das natürlich schon ein großes Plus, dort auch die Produktionsstandorte zu haben. Und wenn so ein Land auch noch Wachstumspotenzial hat, man eben davon ausgeht, dass dort anhaltend relativ hohe Wachstumsraten erzielbar sind, ist das für ein Unternehmen natürlich wirklich fast paradiesisch. Also wenn das alles zusammenkommt oder zumindest mal eine gute Mischung ausmacht, dann ist so ein Land potenziell interessant.
Das hört sich dann doch so an, struktureller Vorteil für Industriestaaten, aber auch Schwellenländer, große Schwellenländer sind interessant. Heinz, nach welchen Kriterien entscheiden denn deine Kunden?
Ja, es wird dich nicht ganz überraschen, dass die Struktur ähnlich ist wie das, was Matthias gerade dargelegt hat, weil in der Tat auch unsere Kunden unterscheiden natürlich, ob sie sich einen Markt als Absatz- oder als Produktionsstandort anschaut. Und dementsprechend sind auch die Faktoren, die hier eine Rolle spielen, etwas unterschiedlich. Vieles davon hat Matthias schon erwähnt, aber tatsächlich jetzt mal aus dem tagtäglichen Dialog mit den Kunden berichtend, als Produktionsstandort schaut man sich natürlich an die Verfügbarkeit und die Kosten des Produktionsfaktors Arbeit, insbesondere Energie rückt da jetzt mittlerweile auch ganz stark in den Vordergrund. Aber auch das regulatorische Umfeld für insbesondere produktionsrelevante Prozesse wie Umweltauflagen zum Beispiel auch ein wichtiger Faktor. Und zunehmend mehr auch die Geschwindigkeit, um Genehmigungen zu erhalten. Ja, und in all diesen Aspekten ist Deutschland leider in den letzten Jahren etwas nach hinten gefallen. Für Absatzmärkte kommt es natürlich im Umkehrschluss auf das Wettbewerbsumfeld an. Das heißt die Kaufkraft, die Abnehmerstruktur und die Verfügbarkeit von Vertriebskanälen etc. Hier ist Deutschland wiederum nach wie vor attraktiv, weswegen wir tatsächlich sehr viel asiatische Unternehmen sehen, die jetzt gerade nach Europa kommen wollen, um hier neue Absatzmärkte zu erschließen, was wiederum einen gewissen Druck auf die hiesigen Produzenten ausübt. Also du siehst, man muss die Sachen von beiden Seiten betrachten, Produktion und Absatz. Und in dem einen hat Deutschland im Moment es etwas schwerer, wohingegen es für andere ausländische Unternehmen aktuell ein attraktiver Absatzmarkt darstellt.
Also das heißt, so Unternehmen, aus deren Branche jetzt die Konkurrenten nach Deutschland drängen, die werden es wahrscheinlich besonders schwer haben.
Absolut. Wir sehen es nicht nur bei den Autos. Das ist ein Beispiel, was jeder anfassen kann, der schon mal durch eine Fußgängerzone gegangen ist und jetzt diese neuen chinesischen Verkaufsräume sieht. Wir sehen es aber auch in anderen Produktionsgütern, sei es Gabelstapler oder Maschinenbau. Also die chinesischen Produkte sind von einer erstaunlich hohen Qualität zu einem erstaunlich günstigen Preis.
Da müssen wir uns also was einfallen lassen. Aber trotzdem der Blick ins Ausland, natürlich ganz klar. Was hat denn unser Volkswirt für Favoriten, Matthias?
Naja, da gibt es natürlich die üblichen Verdächtigen, würde ich fast mal sagen. Das sind natürlich zunächst mal die Wachstumsmärkte in Ost- und Südostasien. Ich sage mal die ASEAN-Staaten so als Gruppe. Dort findet mit das höchste Wachstum der Weltwirtschaft statt. Seit vielen Jahren ist die Region da unten, auch ohne China, der Wachstumsmotor der Weltwirtschaft. Und die Tendenzen sehen dort so aus, als würde sich das noch ganze Zeit fortsetzen können. Wir haben da BIP-Wachstumsraten von so um die 4%. Also schon sehr enorm. Wenn ich mal Indonesien rausnehmen darf, ein Land mit 280 Millionen Einwohnern, also immens interessant auch als Markt. Und da hat die EU zum Beispiel gerade ein Freihandelsabkommen fast unterschriftsreif ausverhandelt. Das muss eigentlich nur noch ratifiziert werden. Also da haben wir schon den Fuß in der Tür. Das sollte man die Chance unbedingt nutzen. Aber eben Staaten wie Malaysia, Philippinen, Thailand, Vietnam, Singapur, die üblichen, Singapur ist ja schon weit fortgeschritten, sind natürlich nach wie vor attraktiv. Was auch ganz interessant sein könnte aus Sicht deutscher Unternehmen, diese Staaten sind auch Mitglied der Freihandelszone RCEP, also der Regional Comprehensive Economic Partnership, ein furchtbares Wort. Damit hat man auch praktisch die Tür ein bisschen auf nach China, denn China ist die Zentralmacht dieses Freihandelsabkommens. Man kann also theoretisch zumindest mal von einem dieser Staaten zollfrei nach China exportieren, ohne sich den Risiken auszusetzen, die man bei einem Engagement direkt in China hat. Stichwort Politik. Also da können sich Unternehmen natürlich überlegen, ob sie nicht von ASEAN aus auch China bedienen wollen. Also da gibt es viele Chancen und Möglichkeiten, die man in den nächsten Jahren erst so richtig wahrscheinlich erkennen wird. Aber ich glaube, da wird sich einiges tun. Grundsätzlich interessant natürlich auch Indien. 1,4 Milliarden Einwohner, natürlich potenziell hochinteressant mit einem relativ hohen Wachstumsrate, eben über 6% pro Jahr. Indien ist kein einfacher Markt, muss man dazu sagen. Da gibt es schon einige Probleme, aber das Potenzial ist natürlich da. Also wenn man bereit ist, sich da auch auf Schwierigkeiten einzulassen mit den speziellen Besonderheiten, die es dann in Indien gibt, dann hat man da auch eine, denke ich, ganz gute Zukunft. Und dann gibt es natürlich auch Staaten wie zum Beispiel Australien, die einfach aus Rohstoffgesichtspunkten hochinteressant sind. Stichwort seltene Erden, auch andere wichtige Industrie-Basisrohstoffe. Also es wäre gut, auch da vor Ort zu sein. Kleines Beispiel, Japan war ja vor einiger Zeit mal im Fokus Chinas und wurde von China von Bezug seltener Erden ausgeschlossen. Es ging damals um den Streit um die Inselgruppe. Die Japaner haben es zumindest teilweise geschafft, sich von China da unabhängig zu machen, indem sie in Australien selber investiert haben zum Abbau seltener Erden und haben damit zumindest mal ihre bis dato riesige Abhängigkeit auf ein erträgliches Maß reduziert, produzieren also mittlerweile einen relativ erklecklichen Teil ihrer seltenen Erden in Australien. Solche Kooperationen und solche Möglichkeiten sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, und dann haben wir natürlich noch andere Weltregionen, das nennen wir mal den Mercosur, immer so ein bisschen ein Stiefkind gewesen, aber jetzt haben wir ja auch ein Freihandelsabkommen mit dem Mercosur unterzeichnet, also die EU bzw. die Ratifizierung läuft noch. Ich hoffe nur, dass es tatsächlich ratifiziert wird, weil Frankreich, auch Polen, stellen sich da noch ein bisschen quer, weil sie Angst haben vor Agrarimporten. Aber sowas muss einfach mal zurückstehen. Das sind einfach die Herausforderungen weltweit viel zu groß. Wir können uns die Chance nicht entgehen lassen, da teilweise unabhängiger zum Beispiel von China zu werden, was den Bezug von Lithium, Kupfer oder seltenen Erden angeht. Also solche Freihandelsabkommen, die muss man einfach schließen, wenn man ernst genommen werden will in der Welt. Ich denke, das wird auch so kommen. Was haben wir noch? Wir haben noch Nordamerika zum Beispiel. Die USA natürlich bei allen Problemen mit Trump. Viele Unternehmen sagen eigentlich bei Umfragen, dass sie ihre Produktion in die USA verlegen wollen, eben zum einen, um die Zölle zu umgehen, zum anderen aber auch, weil die USA nach wie vor ein attraktiver Markt sind, riesengroß, hohe Innovationsdynamik, in vielen technologischen Bereichen führend. Da muss man einfach dabei sein, wenn man nicht abgehängt werden will. Allein aus solchen Erwägungen raus ist natürlich die USA hochinteressant, von Trump völlig abgesehen. Und was natürlich dann die Peripherie angeht, also Mexiko und Kanada, bisher war das natürlich sehr toll, weil man da eben eine Freihandelszone hatte, die natürlich jetzt unter Trump ziemlich ausgehöhlt wurde. Da muss man halt mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also werden diese Freihandelsbeziehungen letztendlich Bestand haben oder werden die komplett zurückgedreht? Das wird natürlich dann auch die Investitionsentscheidungen der Unternehmen in Mexiko und Kanada mitentscheiden. Müssen wir mal abwarten, was die nächsten Jahre bringen. Kanada hat zumindest mal noch den Vorteil, dass wir da auch ein Freihandelsabkommen haben und dass Kanada eben auch ein sehr rohstoffreiches Land ist, das allein aus den Gesichtspunkten für uns hochinteressant bleibt.
Also Nordamerika, Südostasien, ganz wichtige Schwerpunkte und vor allem der Hinweis Freihandelsabkommen, denn wenn wir die schließen, und die müssen aus politischen Gründen schließen, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, dann bringt das auch nochmal Dynamik rein in die Beziehung und entsprechend öffnet das neue Chancen. Ja, Heinz, wo schauen denn die Unternehmen hin? Kannst du das so bestätigen?
Also auch bei diesem Thema kann ich die wissenschaftliche Research-Perspektive von Matthias tatsächlich auch aus einer tagtäglichen Kundendialogsperspektive nur bestätigen. Deutsche Unternehmen versuchen aktuell, sich in den USA gut aufzustellen, sich dort als lokale Anbieter verstärkt zu positionieren. Aber auch südostasiatische Märkte wie Thailand, Vietnam, Indonesien sind sehr interessant, um sich etwas von China weg zu diversifizieren. Ein Aspekt, den Matthias jetzt noch nicht so beleuchtet hat, weil es, glaube ich, auch nicht so stark im Fokus unseres Research steht, ist der Mittlere Osten. Scheint jetzt gerade eine gewisse Renaissance zu erleben mit Saudi-Arabien, Oman, die UAE-Staaten. Die rücken tatsächlich immer mehr auch in den Fokus der Unternehmen.
Das heißt natürlich dann auch für uns eine Aufgabe, die Unternehmen zu begleiten. Was machen wir da?
Ja, absolut. Wir haben uns über die letzten 2 Jahre meines Erachtens substanziell im Auslandsgeschäft verstärkt. Ich bin mir sicher, dass jeder in der Bank schon mal die Strategie gehört hat, die der Unternehmensbereich Unternehmenskunden seit der Amtsübernahme durch Joachim Ertle losgetreten gehört hat. Hier geht es um die Begriffe Go West, Go East, Go Europe. Da sind wir sehr gut unterwegs. Sicherlich noch lange nicht da, wo wir sein wollen, aber auf jeden Fall schon mal deutlich stärker als vor 2 Jahren. Wir haben auch gerade jüngst nochmal einen Prozess gestartet, wo wir uns jetzt nach 2 Jahren nochmal den Spiegel vorhalten und schauen, was haben wir erreicht, wo müssen wir die Plattform noch adjustieren, verbessern und anpassen, um dieses Geschäft weiter zu skalieren. Und insofern ist das meines Erachtens ein Prozess, der in der Bank aktuell große Aufmerksamkeit genießt und um diese Internationalisierungsstrategie, die meines Erachtens sinnvoll, um nicht zu sagen absolut notwendig ist, hier weiter voranzutragen. Und es macht gerade richtig viel Spaß, die Bank in diesem Prozess zu begleiten.
Aber wir finanzieren ganz überwiegend dann Projekte deutscher Unternehmen, nehme ich an, weil das ist ja auch was wir beurteilen können.
Also es bleibt natürlich unser Kerngeschäft, dass wir deutsche, europäische Unternehmen begleiten wollen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir ein sehr gutes und ausbaufähiges Geschäft mit lokalen asiatischen Unternehmen haben. Hier schauen wir verstärkt darauf, ob diese Unternehmen dann auch ein Interesse in Europa haben, ob die hier Gesellschaften gekauft haben oder kaufen wollen, sodass wir auch diesen Korridor dann bespielen können und insofern die Relevanz einer LBW dort zum Spiel bringen können, indem wir diese Unternehmen dabei unterstützen.
Und gerade auch in Südostasien sind wir ja schon sehr lange vor Ort.
Absolut. Wir haben einen tollen Standort in Singapur, von dort aus wir viele andere asiatischen Länder noch gut abdecken können. Wir haben ein exzellentes Geschäft in Korea, wo wir sehr stolz drauf sind und was wir ausbauen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch eine tolle Niederlassung in China, die zwar noch jung ist, aber meines Erachtens viel Potenzial hat.
Ja, da war im vergangenen Jahr übrigens auch ein Kollege von uns mal einen Monat vor Ort und hat sich das angeschaut und auch die Kollegen dort nach besten Kräften unterstützt. Ja, vielen Dank Heinz, vielen Dank Matthias für diesen Tour d'Horizon durch die Weltmärkte und vielen Dank Ihnen, liebes Podcast-Auditorium, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie wieder ein. Es verabschieden sich
Matthias Krieger,
Heinz Hilger
und Bernd Ferno. Und der darf Sie zum Schluss noch auf unseren Disclaimer aufmerksam machen, auf unserer Homepage. Und dort finden Sie auch die Studie zur Internationalisierung, geschrieben von meiner Kollegin Barbara Ambrus, sowie unseren Ausblick auf 2026.
Das war LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.